ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Ich hörte von Musikern, Mitmusikern und auch seinem Konzertveranstalter damals, er war 20 Jahre bei Carsten Jahnke, dass er immer ein unglaublich kumpeliger Typ war und sehr lustig, hat er auch oft die ganze Truppe unterhalten.
Warum ich komm aus dir?
Das ist Musik von Herbert Grönemeyer und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Peter, als erstes die Frage ganz schnell gestellt zum Anfang dieser Folge. Wann ist dir Herbert Grönemeyer zum ersten Mal aufgefallen? Weißt du das noch?
Erstmal hallo Uke. Ich glaube so 79. Er hat ein erstes Album gemacht. Das weiß ich gar nicht, ich habe es nicht wieder gefunden. Es ist auch verschollen und das haben irgendwelche Jatzer produziert. Ich wusste von dem Mann auch als Schauspieler, aber dass er Musik machte, war neu. Aber richtig bewusst ist er mir 1980 mit dem zweiten Album geworden. Und da waren ja schon, fand ich, ganz wunderbare Sachen drauf. Insofern, da fing das schon an, obwohl er nicht erfolgreich war.
Das ist wahr. Ihr merkt schon, es ist ganz viel zu erzählen. Übrigens habe ich das erste Album hier. Ich halte es in Händen mit diesem doch recht eigentümlichen Cover mit einem gescheitelten...
Ein hübscher Mann.
Wenn der Tag zur Arbeit mahnt, verlasse ich ganz schnell mein trautes Heim. Bin vor der Welt, aber auf der Hut. Geh an der nächsten Ecke links.
Ja, es wurde damals offenbar als, ich habe es vom Flohmarkt, man kann es wirklich nicht mehr sonst irgendwo kaufen, es wurde auch nicht nachgepresst.
Das sehr Interessante ist, er ignoriert es selbst. In der Diskografie, auch auf seiner Webseite und auch sonst, fehlt dieses Album, das allererste. Es beginnt bei ihm bei 2, dem zweiten Album. Also 1 existiert nicht.
Ja, es fängt gleich mit 2 an bei ihm. Es ist genug zu erzählen und damit nochmal herzlich willkommen zu Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Mein Name ist Oke Bandixen und ich komme aus der NDR Kulturredaktion. Und diese Folge, wie viele weitere, könnt ihr natürlich hören in der ARD Audiothek. Ich nehme an, die meisten machen das sowieso schon. Ja. Also nochmal ein kleiner Tipp,
also,
das auch zu tun.
Eins muss ich mal gleich vorweg sagen. Ich bin ja im Moment sehr viel unterwegs auf Lesereise. Und ich bin vollkommen geplättet, wie viele Menschen draußen im Lande unseren Podcast hören. Unglaublich. Also verschiedene Altersgruppen, von jung bis ins, sagen wir mal, ruhig hohe Alter, über 70. Und eine Dame zeigte mir ihr Handy und da hatte sie ungefähr 25 Folgen draufgeladen, die sie, ja, die höre ich jetzt alle immer unterwegs. Unfassbar. In einer Leidenschaft und wirklich Hingabe. Also ich war schwer erfreut. Uke, schade, dass du nicht dabei warst, weil das hättest du sehen müssen.
Ja, vielen Dank. Ich habe das Vergnügen, ja, die Mails zu bekommen oder die kommen an meinen Account, die erzähle ich natürlich Peter auch weiter und da kommen auch regelmäßig immer wieder Mails, die sich bedanken. Das freut uns total. Viele auch mit Vorschlägen, wen wir gerne dringend mal noch besprechen sollten.
Ich mich nicht ständig um dich kümmere, mache ich alles nur noch schlimmer. Ich hab dich viel lieber, als es klingen mag.
Und heute reden wir über Herbert Grönemeyer. Ja, Peter, ein Künstler, der eigentlich wie wenige in Deutschland fast ohne Beispiel, kann man gleich mal drüber reden, ob das so ist, über Jahrzehnte ein wirklich ganz großes Publikum erreicht hat mit seinen Liedern, mit seinen selbstgeschriebenen Liedern, mit seinen großen Produktionen, jetzt gerade wieder auf Tournee mit großen, in großen Stadien, auch auf großen Marktplätzen und Hallen, die macht Herbert Grönemeyer immer voll. Über ja, fast 40 Jahre sehr, sehr, sehr erfolgreich. Man braucht gar nicht zu erwähnen, natürlich das Album Bochum Mitte der 80er. Davor sind allerdings einige Alben, über die wir jetzt auch reden wollen. Und weil so viel zu erzählen ist, machen wir auch 2 Teile zu Herbert Grönemeyer. In diesem ersten Teil über die ersten Jahre und später dann, mal gucken, ob das so hinkommt, womöglich ab dem Album Mensch, das ja auch wahnsinnig viele Leute damals gekauft haben und das sehr viele sehr lieben. Herbert Grönemeyer, also irgendwo habe ich das gelesen, aber ich weiß gar nicht, ob das so richtig stimmt, steht so in einer Trias zusammen mit Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen. Es stimmt eigentlich nicht richtig, weil die so unterschiedlich als Typen aus sind.
Ja.
Aber wenn man diese Namen so hört, klingen die alle wahnsinnig deutsch erstmal. Und Herbert Grönemeyer hat schon so seinen eigenen Dreh da drin immer, oder?
Also, wenn man mal die drei nimmt, dann muss man schon sagen, dass er der renommierteste ist. Also der auch erfolgreichste. Die Plattenverkäufe, 18 Millionen Platten, haben die anderen nicht erreicht. Und diese Dauerhaftigkeit, also 84 war ja der Durchbruch mit Bochum und seitdem, das sind jetzt fast 40 Jahre, durchgehen. Bei Udo war es so, da hatte er große 70er Jahre, in den 80ern ging es auch noch, aber dann ging es runter und dann wieder das grandiose Comeback 2007. Bei Westernhagen ging das auch groß los, aber dann später wieder runter. Aber diese dauerhafte Qualitätsgüte, diese Höhe, diese musikalische und textliche Größe, die Grönemeyer immer wieder produziert hat und das mit einem wahnsinnigen Publikumserfolg, das finde ich immer am erstaunlichsten, weil es ist ja anspruchsvolles Zeug, wenn man seine Texte mal genau anhört. Das ist ja Lyrik, das ist ja Poesie. Manchmal weiß man nicht, was will er eigentlich sagen.
Sie werden dich fotografieren. Sie werden dich registrieren. Du verbaust dir dein ganzes Leben. Warum nur du? Es gibt doch so viele andere.
Er macht kurze Sätze und manchmal denkst du, oh, was ist das jetzt? Aber oft ist es auch sehr schön, sehr poetisch und wunderbare Inhalte, politische Inhalte, persönliche Inhalte. Und das alles in dieser Häufigkeit und dieser Masse und dann so erfolgreich zu sein, ist ein Wahnsinn. Also es findet sich in der internationalen Popmusik nicht viel, was so erfolgreich ist. Ich vergleiche ihn immer so ein bisschen nur mit Billy Joel manchmal Randy Newman.
Tut so gut, wenn dir die Seele brennt, du auf die Straße rennst und du zeigst, es geht dir nicht gut, dass dir der Kopf zersprengt.
Grönemeyer in diesem Status in Deutschland ist er absolut die Spitze, würde ich sagen.
Würdest du sagen, dass er auch etwas besonders Deutsches hat? Ja, sind natürlich seine Texte auf Deutsch, das ist klar. Ich finde, er hat schon auch was manchmal sehr Sperriges irgendwie, kriegt er aber den Kontakt zu den Menschen, weil er so Sprachbilder bei aller Rätselhaftigkeit kreiert, erfindet, wo Leute die finden eine Verbindung dazu. Das hat sich ja gerade gezeigt eben bei Bochum, dem, ich glaube von 1984 ist das Album,
ja.
Und eben auch bei Mensch, wo Kritiker gesagt haben, ja, da kann eben jeder das nehmen, was er braucht, aber ich glaube, das ist ungerecht. Ich glaube eher, dass er ganz viel von sich zeigt über seine Sprache, aber die Leute in der Tat irgendwie in Kontakt zu ihm kommen, also was mitnehmen daraus.
Also in den Texten äußert er extrem viel persönliches Gefühl und Emotion auf eine Art und Weise, wie es kaum ein anderer Schreiber kann. Also das ist schon eine große, große Gabe. Musikalisch ist es natürlich immer eine Geschmackssache. Mir gefallen diese sperrigen, rockigen Töne nicht so. Das ist mein persönlicher Geschmack. Während ich dir die Balladen mit großen Melodien, er ist ein sehr, sehr guter Melodienschreiber. Er ist ein ausgebildeter Musiker, das merkt man gleich. In den Harmonieverbindungen von der Klassik beeinflusst, klassisch trainiert, diese Verbindung, die er, das erinnert an Romantik, das erinnert an Schubert, Schumann, an diese Zeiten oft. Und das gefällt mir viel, 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 viel mehr.
Träume für bare Münze, schwelgen Fantasien, hab mich in dir gefangen, weiß nicht, wie mir geschieht, warum ich an deiner Stimme.
Aber das ist eine Geschmackssache. Wie gesagt, ich mag den harten, rockigen Grönemeyer nicht so. Der ist mir dann auch ein bisschen zu radauig und so. Und da sind ein paar Schlagworte dann immer unterwegs. Aber es hat seine Wirkung. Und er kann auch politische Texte und politische Inhalte auf rockige Weise durchdringen. Das ist Tanzen oder solche Lieder. Da denkt man, ja, das ist ein Lied über Tanzen. Null.
Tanzen, tanzen, tanzen der ganzen Welt vor. Wir wissen endlich wieder, wo es lang geht, was ansteht. Grundsolide, Grundgut.
Es ist natürlich ein Lied über den Zustand der Nation eigentlich.
Ja, er kann dann auch sehr, sehr bissig und sehr scharf werden als Typ. Wir wollen mal ein bisschen erzählen darüber, wo Herbert Grönemeyer herkommt. Alle wissen natürlich, er ist in Bochum groß geworden, aber geboren ist er tatsächlich in Göttingen. Das fand ich doch erstaunlich bei der Recherche, jetzt rauszukriegen.
Ja, Göttingen, aber nur weil die Mutter Probleme bei der Geburt hatte und in der Klinik gebären musste. Die wohnten in Clausthal-Zellerfeld. Und da denkt man schon, warum Clausthal-Zellerfeld? Natürlich wegen des Bergbaus. Der Vater war Bergbauingenieur und Clausthal-Zellerfeld hatte eine große Mine. Und deswegen, die Mutter kam aus dem Baltischen, aus einer Arztfamilie, war selbst Krankenschwester, war eine von Hünjes oder Hunjes, also eine klassisch gebildete baltische Familie. Und diese musischen Einflüsse kamen aus der Familie und deswegen auch dieser musische Zweig, der dann bei Herbert sich besonders ausgelebt hat. Der medizinische Zweig hat sich dann bei Dietrich ausgelebt, seinem älteren Bruder.
Genau, zwei ältere Brüder. Wilhelm heißt, glaube ich, der Älteste, und dann kommt Dietrich, der bekannte Arzt, der auch einige Jahre sogar in Kiel, glaube ich, gearbeitet hat. Und dann kommt Herbert als dritter Sohn.
Er war der jüngste Sohn und die sind natürlich ganz früh schon, ich glaube, Herbert war ein Jahr oder zwei Jahre sind die nach Bochum gezogen, weil der Vater nun da arbeitete, als es im Ruhrgebiet noch Zechen gab, also ein Bergbau gemacht wurde. Und da ist er aufgewachsen, das ist seine Heimat, und ging ins humanistische Gymnasium, was ich finde auch irgendwie schon Einfluss auf seine spätere Kultur und seine Musik gehabt hat. Irgendwo merke ich da eine humanistische Bildung, als die noch ernst genommen wurde.
Er hat ja dann kurioserweise auch, als er dann mit der Schule fertig war, also es wurde offenbar ja sein musikalisches Talent bemerkt, ich glaube, er hat Klavierunterricht gehabt, dann einfach, er spielt ja sehr gut Klavier.
Mit 8 Jahren schon angefangen und dann wirklich, man merkt deutlich, ich meine, der spielt so gut Klavier, der ist klassisch ausgebildet, eindeutig. Und auf der Schule lernt er auch noch einen anderen Kumpel, wie heißt er mit Vornamen noch? Rudolf.
Claude Oliver. Der später auch im Boot ja mitgespielt hat.
Und auch bei James Bond, glaube ich, und bei irgendwelchen Dingen. Ein bekannter Schauspieler, der war ein Schulkamerad von ihm. Und die beiden kamen nun ans Schauspiel Bochum, eines der führenden Schauspielhäuser in Deutschland. Peimann war damals da. Und der Herbert spielte schon gleich, wurde so eine Art musikalischer Leiter. Im Alter von 18 Jahren hat er da schon gespielt, hat begleitet bei Stücken, hat mitgespielt bei Stücken und verschiedene Rollen, unterschiedliche Rollen, also auch Musikspiele, Art Musik, Shakespeare, klassische Stücke, aber auch Musikspiele. Und wie gesagt, war er musikalischer Leiter dann mit 20 offiziell, unfassbar früh, hatte gleichzeitig angefangen zu studieren, Musikwissenschaft und Rechtswissenschaft. Was für eine komische Kombination. Aber er hat dann aufgehört, nach, glaube ich, noch 4 Semestern oder so.
Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt. Tief im Westen, tief im Westen. Du bist keine Schönheit, vor Arbeit ganz grau, liebst dich ohne Schminke.
In der Tat, ich finde auch, es ist wahnsinnig irre, dass der schon als so junger Mann diese Leitung, also immer als musikalischer Leiter am Theater zu sein, ist ja keine kleine Stadt oder so. Das ist
Nein, das ist aber auch ein renommiertes Theater. Und insofern war das schon eine erstaunliche Leistung und ein großes Vertrauen. Und war also offensichtlich auch ein guter Komponist für Musik. Also er hat Theatermusik auch geschrieben. Und Peimann hat ihn dann auch 2 Jahre später mit nach Stuttgart genommen. Da war er dann auch eine Zeit lang musikalischer Leiter. So bis in den Jahren, bis er ist geboren, 56, so bis 77, 78. Also da war er auch 22 erst, mein Gott, und war schon musikalischer Leiter einer großen Bühne. Also meine Herren.
Ja, das ist irre. Und dann ist es natürlich so, man kann das ja von außen nur so betrachten, aber man sieht dann hier noch eine Verbindung und da noch einen Name, der einem wieder auffällt. Dann hat er irgendwie da in diesen Kreisen natürlich auch zu tun und lernt dann, ich glaube, das ist der Bruder von Jürgen Flimm, der hier in Hamburg ja später mal Intendant war, am Thalia Theater. Also Dieter Flimm hat dann irgendeine Band, da macht er dann mit Musik. Oder er lernt dann eben Leute kennen, inszeniert, ich glaube, er ist sogar in der Fledermaus aufgetreten, als in einer Rolle.
Und er hat schon angefangen, Filme zu drehen. Also das war schon 77, 78 und hat dann bei Dreharbeiten auch seine spätere Frau Anna Henkel kennengelernt, Schauspielerin aus Hamburg. Und war dann auch eben schon nicht nur als musikalischer Leiter beliebt, sondern eben auch als Schauspieler. Also es muss ihn wahrscheinlich auch immer zerrissen haben, was will ich jetzt eigentlich machen, was mache ich mehr. Und dann kam noch die dritte Schiene dazu, eben selbst Musik und Platten zu machen. Das begann ja dann auch in der Zeit. Und die erste Platte, die ist ja auch von anderen Leuten stark beeinflusst, textlich, auch musikalisch, glaube ich. Ich habe das jetzt nicht mehr so im Ohr, weil ich die Platte, wie gesagt, nicht mehr. Man kann sie auch nirgendwo hören. Also sie taucht nicht auf, aber du hast sie in der Hand.
Ich habe sie in der Hand.
Stehen da Komponisten drauf?
Auf jeden Fall wurde es arrangiert, wurde es schon mal von Ingfried Hoffmann.
Ja, das war ein bekannter Jatzer.
Das ist ein Jatzer und das sind dann so Songs drauf wie Guten Morgen.
Die Sonne scheint, ich fühle mich gut. Guten Morgen, Herr Bäcker, frische Brötchen. Mein Mädchen wartet auf ihr Frühstück. Etwas Milch und etwas Butter. Guten Morgen, noch geht's mir gut.
Der Zeitungsjunge zählt. Und dann wird's zum Teil auch sehr, sehr funkig zwischendurch. Das ist ganz erstaunlich. Und es war übrigens nominiert für das schlechteste Cover, hässlichste Cover in der Zeit.
In der Tat.
In einer Musikzeitschrift, das finde ich auch ziemlich gemein, aber auch ein bisschen lustig. Also hier sind Musik und Text, Ingfried Hoffmann zum Teil eben auch, Horst Herbert Krause, ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt, Bernd, Laukamp, hier hat schon Herbert Grönemeyer selbst mal mitgeschrieben bei solchen Dingen, Jürgen Triebel. Auf jeden Fall sind das Dinge, die Herbert Grönemeyer nicht ganz selbst in der Hand hatte. Ja. Das merkt man irgendwie auch. Man hat das Gefühl, wo will das irgendwie hin? Und vorne ist ein grinsender, gescheitelter, blonder, junger Mann drauf und sagt einem guten Morgen. Ein bisschen ganz komisches Ding.
Voll bepackt kehr ich zurück. Koche Tee und zieh die Gardinen auf.
Ja, wie gesagt, er hat es ja selbst ignoriert, dieses Album. Er möchte nichts mehr davon wissen. Und deswegen sollten wir es ihm auch nicht unbedingt vor immer wieder aufs Butterbrot jetzt schmieren. Aber ich habe jetzt hier gerade nochmal nachgeschaut. 74 erste Kompositionen und als Schauspieler tat er zum ersten Mal auf bei John, George, Paul, Ringo und Bert, dem Beatles-Musical. Das war ein Schauspiel über die Beatles und den fünften Bert. Über den fünften Beatle von William Russell. In der deutschen Fassung, da trat er auf und war dann also auch in verschiedenen Rollen, auch unter Zadek und auch mit der Choreografin Pina Bausch, der legendären Choreografin, hat er auch gearbeitet. Und der erste Film kam dann 77, Die Geisel hieß der Film. Und während dann Jürgen Flimm hat einen Film gedreht, Uns reicht das nicht. Und dabei hat er dann Anna Henkel kennengelernt, die Hamburger Schauspielerin, die eine große Karriere auch, der vorausgesagt wurde, die bei Bertolucci gespielt hat, 1900.
Ach, der bekommt mit...
Da ist sie drin, okay. Mit den Weltstars.
Mit Robert De Niro beispielsweise.
Ja, da hat sie mitgespielt. Also sie galt als die ganz große Hoffnung des deutschen Kinos. War so eine Art Hippie-Schauspielerin. Sehr, sehr hübsch, sehr, sehr quirlig, aber auch sehr, sagen wir mal, konsequent in ihrer Einstellung. Also sie kümmerte sich nicht um die normalen Gegebenheiten des bürgerlichen Lebens. Also sie kam aus einer bürgerlichen Familie, einer Hamburger Familie.
Auf jeden Fall ist es so, dass Herbert Grönemeyer, das ist dann später auf dem Album drauf, auch ganz viele, also sie haben sich verliebt und wurden dann ein Paar, aber er hat ganz viele Lieder auch explizit für Anna geschrieben. Eins heißt auch Anna, ein sehr bekanntes, ich glaube, es ist auf der dritten oder vierten Platte drauf, das müsstest du mal sagen, aber...
Es ist auf der dritten Platte total egal, ein wunderschöner
Anna,
Song.
Anna, es fällt mir furchtbar schwer,
alle Beschreibungen wirken leer. Du bist nichts, was man so sagt. Du hast kein freundliches Naturell. Deine Launen wechseln schnell. Du küsst mich nur, wenn ich dich frag. Du kannst mit deinen Maschen einen ganz schön überraschen.
Da kann ich mich nun ganz bewusst dran erinnern, weil ich habe auch schon das zweite Album sehr, sehr gut gefunden. Da habe ich mehrere Songs, die ich auch immer in meinen Sendungen schon gespielt habe, weil das klang interessant für mich. Besonders bei der dritten Platte, da fing dann an, Edo Zanki das zu produzieren. Und Zanki war ja schon ein gestandener deutscher Musiker aus der Soul- und Funk-Ecke. Und das Album Total Egal hatte schon wirklich außergewöhnlich gute Songs drauf. Wie gesagt, Anna, ein Klassiker für mich.
Grad weil du so bist, lieb ich dich sehr. Ich weiß auch, wie's mit dir ist. Es ist einfach unbeschreiblich.
Oder ein anderer Song, Kino. Der beschrieb nun eine ganz gruselige Geschichte. Jemand schaut im Kino, wie Morde und Attentate stattfinden und lebt die dann selbst aus. Also über die Rolle, die Beeinflussung des Kinos auf das wahre Leben. Also das ist ein ganz, ganz gruseliger Text eigentlich, aber auch von Herbert schon selbst geschrieben und fantastisch eigentlich realisiert. Auch erinnert sehr an Billy Joel. An diese Art von Billy Joel, wie Billy Joel seine pianolastigen Sachen erklärt und erzählt.
Herbert Grönemeyer spielt dann, das wissen ja natürlich auch die meisten Leute, auch im Boot mit, wo ja quasi so eine ganze Generation von vor allem ja Männern, jungen Schauspielern quasi ja eingefangen wurde, möchte ich fast sagen, von Wolfgang Petersen und die später ja sehr, viele, viele sehr, sehr bekannt wurden oder auch richtig berühmt wurden. Also natürlich wissen alle, dass das Uwe Ochsenknecht beispielsweise, Jan Fedde hat mitgespielt, ja. Martin Semmelrogge und eben auch Claude-Oliver Rudolph und Herbert Grönemeyer auch, der quasi tatsächlich eine tragende Rolle spielt, aber ich möchte doch sagen, auch der Rolle geschuldet, doch recht blass bleibt, macht auch nichts. Es ist ja eine markige, kernige Figurenreihe, die da ist. Also man hat da keinen Mangel an Typen, die da rumlaufen. Das war natürlich eine echt große Sache dabei. Und das war ja auch ein großer Erfolg, eine große Aufmerksamkeit dabei. Wie ist dir das vorgekommen? Wenn man nun schon die zweite Platte, also 2 schon bemerkt hattest, hast du denn gedacht, jetzt spielt er da auch noch mit oder war dir das im Grunde egal?
Also ich wusste schon, dass er eigentlich Schauspieler ist und als Schauspieler angefangen hat, Musik zu machen. Insofern war es für mich keine Überraschung. Ich wusste, dass er auch schon in anderen Filmen mitgespielt hat. Da ich das Boot gar nicht so bemerkt habe und damals mir angeschaut habe, war mir gar nicht klar, dass er da mitspielt. Das habe ich irgendwie jetzt später registriert, denn das war 81, als es gedreht wurde. Und ich meine, weißt du noch, dass Sky Dumont da auch drin ist?
Nee.
Sky Dumont ist im Boot. Und also Leute in Rollen, die also wirklich später in ganz anderen Figuren bekannt geworden sind. Und ja, ich wusste, er hat diese doppelte Karriere. Also er hat schon diese Platten gemacht, die aber nicht erfolgreich waren. Das muss man ganz grundsätzlich sagen. Das waren ganz schöne Platten mit schönen Songs, aber nicht erfolgreich. Currywurst war eigentlich ein bekannter Song auf dem dritten Album, aber nicht von ihm selbst geschrieben, das muss man mal sagen, von Dieter Krebs, dem Komiker, geschrieben.
Gehst du in die Stadt, was macht dich da satt? Ne Currywurst. Kommst du von der Schicht, was Schöneres gibt es nicht als wie Currywurst. Mit Pommes dabei. Ach, dann geben sie gleich zweimal Currywurst.
Interpretation von Grönemeyer ist fantastisch. Wie er dieses so dahin so rauspresst eigentlich, dieses Lied, so Currywurst. Also als ob es in Bochum wirklich an der Tränke irgendwo an einer Imbissbude gesungen wird. So ganz nebenbei und so.
Willi, was ist das schön, wie wir zwei hier stehen mit Currywurst. Oh, Willi, was ist mit dir, trinkst du noch ein Bier zu Currywurst. Kein Schaf ist die Wurst, Mensch, das geht dann nur.
wie in einem Schauspiel. Das kann ja aus einem Bühnenstück sein oder so, genau. Ne? So ein Song. Das ist in der Tat so. Ich finde bemerkenswert ein Film, an den ich mich tatsächlich erinnere, weil ich ihn im Fernsehen gesehen habe. Und das ist der Film Frühlingssinfonie von Ulrich Schamoni, wo er...
Peter, nämlich, Bruder.
Ach richtig, Peter Schamoni, Entschuldigung. Mhm. Er spielt Robert Schumann.
Ja.
An der Seite von Nastassja Kinski.
Richtig.
Und das ist erstmal sehr gelungen. Und das Zweite ist, der ist als westdeutscher Film in Leipzig gedreht worden. Das heißt, ja, er hat ein halbes Jahr, Anfang der 80er Jahre, in Leipzig gelebt, was außergewöhnlich gewesen sein muss.
Ja, es war der erste Film, der vor Ort in der DDR produziert werden konnte, als westdeutscher Film. Und in der Zeit muss es ja wirklich eine Ausnahmesituation gewesen sein, in Leipzig zu leben und das Leben wirklich, originale DDR-Leben mitzubekommen, obwohl du als Filmstar, wenn du gerade einen Film drehst, vielleicht nicht alles mitbekommst, aber trotzdem, das wird schon seine Narben hinterlassen haben, da bin ich ganz sicher.
Und er hat eben eine starke Affinität auch zu Ostdeutschland, hat sich ja sehr viel immer eingesetzt, ja, für Jugendclubs und für eine Ost-West-Annäherung oder auch für eine Anerkennung von DDR-Biografien. Ich glaube, das, also vielleicht ein bisschen Interpretationssache jetzt, ja, aber ich würde schon sagen, das hat auch da seine Wurzeln drin. Er hat, glaube ich, sehr viele gute Leute kennengelernt da.
Und ganz sicher war er wirklich prädestiniert für diese Rolle, also Schumann zu spielen. Man merkte, dieser Mann kann richtig Klavier spielen. Also insofern, das ist ja oft bei Schauspielern so, da werden irgendwelche Finger gefilmt und du weißt genau, er kann ja eigentlich gar nicht spielen, aber hier war das nicht das Problem. Also das merkte man schon deutlich. Und in der Zeit, 83, erschien auch dann sein viertes Album, Gemischte Gefühle, und wieder mit großen, guten Songs, fand ich. Musik nur, wenn sie laut ist, immer noch in seinem Programm, glaube ich, ist einer der Songs, die auch überlebt haben.
Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Das ist alles, was sie hört. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Wenn sie in den Magen fährt. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Wenn der Boden unter den Füßen bebt, dann vergisst sie, dass sie taub ist.
Das ist ja auch ein toller Song, also der hat ja total Groove und ist
ja
aber eine ganz, viele wissen das natürlich, aber es ist eine ganz ungewöhnliche Geschichte. Es wird ja die Geschichte einer gehörlosen Frau erzählt.
Ja.
Ein sehr ungewöhnliches Thema für einen Song.
Er ist eben ein sehr empathischer Schreiber, Autor. Dass diese Geschichte ist unglaublich, oder auch Onur, eine Geschichte eines türkischen Gastarbeiters, der nun nach Deutschland gekommen ist und nun hier auch wieder schlecht behandelt wird und so weiter. Also
liegt in seinem engen Raum, starrt unentwegt die Decke an. Er lebt in einem bösen Traum, aus dem er nicht erwachen kann. Er steht an jeder Wand, man hat ihn längst verbannt. So Angst, sich umzudrehen und uns zu sehen. Wir stehen vor seiner Tür. Der Schweiß hat ihm das Haar verklebt. Schon wochenlang.
Das sind damals schon Themen, die immer noch aktuell sind, die er schon aufgegriffen hat. Also das muss man sagen, er hatte auch ein sehr gutes Gefühl dafür. Dann so ein Liebessong, also eher Liebe oder Sex, Mokka-Augen. Du sagtest, dass der umstritten gewesen wäre. Aus welchem Grunde? Ja,
weil er sehr derbe Texte hat. Ich glaube, glaube nicht, dass er im Radio gelaufen ist, aber das müsstest du. Du weißt das,
ich kann mich da nicht dran erinnern, aber ich hätte mich da, glaube ich, nicht drum gekümmert. Also ich hätte das gespielt. Ich weiß es nicht mehr, aber ich finde ihn jedenfalls immer noch sehr interessant, diesen Song. Denn ich habe die Sachen gut gefunden. Und ich fand, damals hat er auch noch nicht so manieriert gesungen. Also er hatte noch einen geraderen Gesangsstil, fand ich. Manche werfen ihm ja vor, dass er dann später irgendwann angefangen hat, so ein bisschen zu knödeln und zu pressen. Und das fand ich damals immer noch nicht. Also er versuchte, soulig zu singen, R&B-ig, also wie ein R&B-Sänger, und das auf Deutsch. Und das hört sich dann auch so an. Das ist ja auch ganz logisch.
Ich finde, deshalb, wir sollten mal ein Wort darüber verlieren, wie er singt. Er hat ja eine recht hohe Stimme, er kann sehr hoch kommen, aber es hat natürlich schon diesen Soul-Touch da drin. Ja. Das ist, würde man jetzt, es klingt trotzdem sehr deutsch, finde ich, und manchmal auch gepresst, aber es ist sofort zu erkennen. Es ist auch, und auch wie er, auch die du hast das vorhin schon mal gesagt, diese Rock-Songs, du singst, das ist ja auch durch den Text dann oft so staccatohaft, so schlagwortartig, die er so um sich wirft, aber es hat auch diesen, es ist kurioserweise wie bei Udo Lindenberg leicht parodierbar, was natürlich sofort was Originelles auch bedeutet.
Ja, also er ist ja unverkennbar, ne? Also ein Unikat, niemand singt so wie er, und musikalisch waren diese ersten Platten schon so, wie man eine Mischung aus Deutsch, Rock und Singer-Songwriting, also von einer amerikanischen oder Randy Newman-artig oder Billy Joel-artig. Es war wenig, also überhaupt nicht von der Neuen Deutschen Welle beeinflusst. Eigentlich gar nicht, bis auf ein paar, ein, zwei Stücke, wo mal so ein paar Synthesizer zu hören waren, also Achtel als Synthesizer. Aber sonst war das eher doch eigentlich deswegen vielleicht auch der fehlende Erfolg. Es passte vielleicht dann auch noch nicht in die Zeit.
Es war vielleicht nicht innerlich genug für einen Liedermacher, die Abteilung. Und es war natürlich auch logischerweise kein Schlager, aber es hatte manchmal auch was, was sozusagen in eine leichte Muse ging. Und es hatte natürlich auch ein bisschen was Eckiges immer und ohne richtig stark politisch zu sein. Also ja, kein Politrock oder so gewesen zu der Zeit. Das kann man wirklich nicht sagen. Der große Erfolg kam dann aber. Also man muss
sagen, man muss auch schon mal sagen, was wirklich unglaublich ist, dieser Mann wurde nach dem vierten Album von seiner Plattenfirma entlassen. Intercord hatte nun große Hoffnung in diesen jungen Schauspieler und diesen Sänger geladen und Platten produziert, auch mit dem Edo Zanki, also einem modernen, also jungen Produzenten. Und es wurde nix. Und dann haben sie ihn einfach aus dem Vertrag entlassen oder rausgeschmissen, wurde nicht verlängert. Und der nächste begann dann beim großen Konzern EMI, und 84 kam schon das nächste Album raus, und das war Stuntepede, ein Bombenerfolg.
Zum Tag gemacht. Ich nehme ein Frühstück abends um 8. Gedanken fließen zäh wie Kaugummi. Mein Kopf ist schwer wie Blei, mir zittern die Knie.
Was ja irgendwie irre ist. Also die Leute bei Intercord müssen sich ja wirklich gewunden haben vor Schmerz, als sie denn das mitbekommen haben. Aber es war einfach gut, das Bochum ist auch wirklich wahrscheinlich das bessere Album. Aber einen bisschen größeren Erfolg hätten die ersten Platten auch schon haben können.
Ich habe eine Biografie über Herbert Grönemeyer gelesen, von Ulrich Hoffmann geschrieben, bei Hoffmann und Campe erschienen. Und da wird exakt das beschrieben, was du geahnt hast, nämlich, dass die Intercord-Leute doch, ehrlich gesagt, na, sagen wir mindestens ernüchtert waren, und auch Edo Zanki doch auch sich schwer erholt hat davon, dass er im Grunde genommen es nicht geschafft hatte, dieses Potenzial raus. Die haben sich auch, glaube ich, dann irgendwann recht zerstritten, weil Grönemeyer als Typ gar nicht so einfach ist. Ich glaube, der hat einen echt eigenen Kopf.
Ja.
Das kommt da so raus eben. Mhm. Kann man auch, glaube ich, ahnen, wenn man so die Texte oder die Musik sieht, dass das schon auch ein wirklich eigener Typ ist und sich der nicht so richtig reinquatschen lässt. Er hat offenbar auch immer bei den Produktionen, sagen wir mal, die Auseinandersetzung gesucht, um irgendwie da auch künstlerische Funken draus zu schlagen. Das ist nicht jedermanns Sache, so zu arbeiten. Und vielleicht war er dann ja auch bei der EMI, also bei EMI, besser bedient. Weil dann kommt ja dieses große Album, ich hole es jetzt gerade mal hervor hier, berühmtes Kreide auf Tontafel.
4630, die Bochum. Post, die alte Postleitzahl von Bochum.
Genau.
Schatten im Blick, dein Lachen ist gemalt, deine Gedanken sind nicht mehr bei mir. Streichelst mich mechanisch, völlig steril. Eiskalte Hand, graut vor dir, für mich leer und verbraucht. Alles tut weh, hab Flugzeuge in meinem Bauch. Kann nichts mehr essen, kann dich nicht vergessen.
aber auch das gelingt mir noch.
Und er tritt hier selbst als Produzent auf. Also er hat jetzt das Sagen. Anscheinend hat er diesen neuen Vertrag auch so unterschrieben, dass er gesagt hat, ich möchte jetzt aber wirklich selbst bestimmen, was hier läuft, was gemacht wird. Und er hat die Songs alle geschrieben, das hatte er in den letzten Platten eigentlich auch schon, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Und das war ein Ding nach dem anderen. Das fing schon, das war eine außergewöhnliche Platte. Also das Bochum als Song, eine solche Liebeserklärung, aber auch so mit Alltagsworten, so trotzdem poetisch beschrieben. Also ganz herrlich, mit tollen Bildern.
Du hast einen Pulsschlag aus Stahl. Man hört ihn laut in der Nacht. Du bist einfach zu bescheiden. Dein Grubengold hat uns wieder hochgeholt. Du Blume im Revier. Bochum, ich komm aus dir. Bochum, ich häng an dir. Glück auf, Bochum. Du bist keine Weltstadt.
Oder dann auch der thematische Männersong, aber ja nun auch nicht typisch. Ein Song über die Schwäche von Männern ist ja auch ungewöhnlich in der Zeit schon gewesen.
Auf jeden Fall, also Bochum, wir sagen, viele wissen das ja auch aus der Sportschau quasi, aber das ist ja immer noch die Stadionhymne, die singen diesen Song. Bei jedem Heimspiel wird dieser Song gesungen vom ganzen Stadion. Das ist eine so große Liebeserklärung. Also ich meine, bei aller künstlerischen Freiheit, die Herbert Grönemeyer sich auch immer nimmt, ist er schon ein ziemlich geerdeter Typ, glaube ich, oder?
Ja, also das glaube ich auch, obwohl er ist erst vor ein paar Jahren Mitglied vom VfL Bochum geworden. Also
ach so.
Ganz komisch, er war also nicht unbedingt als Teenager oder so, er war wahrscheinlich Fußballfan, aber dieses Album, es war einfach, dieser Song ist ja auch ein großartiger Song über die Stadt, er handelt ja weniger vom Fußball, sondern er ist ja das Ruhrgebiet, die Gegend, das wird hier wirklich gewürdigt. Es gibt wenige Songs über Städte, die so ehrlich und so nahe gehen und so schön sind eigentlich, so schön geschrieben sind.
Gibt wieder eine Parallele zu Billy Joel, fällt mir dabei ein, mit New York State of Mind natürlich.
Also New York State of Mind oder über seinen Vater Vienna. Er hat ja gerne auch über Orte und Städte geschrieben.
Also da gibt es vermutlich auch eine Inspiration zumindest oder so.
Maybe, das stimmt, das kann sein.
Männer nehmen in den Arm, Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Und Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Männer kaufen Frauen, Männer stehen ständig unter Strom. Männer baggern wie Blöde.
Weil Männer ist natürlich ein Übererfolg gewesen und das muss man sagen, bei allen anderen Songs, über die wir jetzt noch sprechen wollen, vielleicht von der Platte, es ist auch sehr originell, es ist sehr witzig.
Ja.
Es ist ja so, dass es so viel Klischees ist und trotzdem hat es nochmal einen Haken hier und da kommt nochmal was ran. Trotzdem fiel er ja auch sehr auf und man dachte, was ist das denn für ein Typ irgendwie? Also der sah anders aus, der tanzte anders, der hatte eine merkwürdige Frisur. Er wurde sehr bekannt auf einmal. Wie ist es Herbert Grönemeyer in dieser Öffentlichkeit ergangen damals? Kam der zurecht mit diesem großen Erfolg?
Also ich habe ihn einmal getroffen, nicht so richtig erlebt, wie ich merkte, dass er mit der Öffentlichkeit nicht so gut klarkommt. Also er war jemand, der sich sehr zurückgezogen hat, auch in seiner Beziehung mit seiner Freundin oder damals noch Freundin Anna. Und die bekamen dann auch zwei Kinder, die wohnten eine Zeit lang in Hamburg. Da traf ich ihn mal in einer Bar und dann merkte ich, also redete mit Freunden oder so, aber er wollte mit niemandem anderen Kontakt haben. Er war also da manchmal sogar ein bisschen schroff zu Leuten und deswegen hielten ihn Leute, das ist ja schnell gemacht, für arrogant, was dann vielleicht gar nicht ist. Also ich hörte von Musikern, Mitmusikern und auch seinem Konzertveranstalter damals, er war 20 Jahre bei Carsten Jahnke, dass er immer ein unglaublich kumpeliger Typ war und sehr lustig, hat er auch oft die ganze Truppe unterhalten auf Tournee und er war ein außergewöhnlich, sagen wir mal, geistreicher Typ, der aber auch professionell war, der seinen Job machte, keine Sperenzchen, keine Mätzchen, keine großen Sonderwünsche. Also insofern war er schon, ist er schon ein sehr, sehr korrekter Typ, das glaube ich schon. Aber wie gesagt, die Öffentlichkeit, da hat er sich abgeschossen.
Was ist denn los? Was ist passiert? Ich hab bloß meine Nerven massiert. Alkohol ist ein Sanitäter in der Not. Alkohol ist ein Fallschirm und dein Rettungsboot.
Ne, da kommen ja auch dann später noch sehr viel, sagen wir mal, gemischte Erfahrungen dazu. Wir bleiben nochmal bei Bochum. Also, wir haben den Song Bochum und Männer schon besprochen, aber für viele, also das ganze Stadion singt ja mit, wenn Flugzeuge im Bauch anfängt quasi.
Unglaublich schöner Song, ja.
Ein schöner Song, aber auch ungewöhnlich, dass der so eingeschlagen hat, oder? Ja. Ich meine, das sind auch schwierige Bilder, die da zum Teil drin sind, aber die funktionieren, diese Lyrik.
Also, er bekommt es hin. Flugzeug im Bauch ist ja auch eher was über einen Abschied, oder er wird nicht gut behandelt von der Freundin und trotzdem kriegt er es hin, das so schön zu beschreiben. Also deine Gedanken sind nicht mehr bei mir, streichelst mich mechanisch, völlig steril, fühl mich leer und verbraucht, alles tut weh, hab Flugzeuge in meinem Bauch. Oder gib mir mein Herz zurück, du brauchst meine Liebe nicht. Ich meine, das ist ein klassischer Satz, der wird also von allen immer mitgesungen.
Gib mir mein Herz zurück, du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Herz zurück, bevor es auseinanderbricht. Je eher du gehst, umso leichter wird's für mich.
Er kann wunderbar über solche Dinge schreiben, über Gefühle, über schöne Gefühle, über auch schmerzhafte Gefühle. Das kriegt er unglaublich hin. Also da könnte ich Beispiele der Reihe nach hier sammeln. Ich habe ein paar Texte ausgedruckt, wo wirklich ganz viel Schönes zu lesen ist. Man kann es auch einfach lesen. Und er hat es ja dann auch noch verbunden mit sehr, sehr schönen Melodien. Da sage ich wirklich, er ist einer der besten Melodienschreiber, die wir hier in diesem Land haben. Also da hat er Großes geleistet, wirklich.
Fast jeder Song ist sehr bekannt gewesen auf diesem Album. Einige sind doch ein bisschen schwächer, aber Mambo war auch sehr lustig.
Mambo war super.
Hatte man ihm gar nicht zugetraut, dachte man. Aber nein, so ist eben auch Herbert Grönemeyer.
So karibisch und so lustig und der ist immer noch. Und er ist ja mutig, nicht? Er kann eigentlich überhaupt nicht tanzen, finde ich. Also ich würde das ja gar nicht gewagt haben. Aber er hat da seine Bewegungen auf der Bühne, so ein bisschen wie so ein kleiner Brummbär, der da rumkreiselt. Aber es ist toll, es ist charmant und es ist sympathisch.
Ich hasse nichts mehr als mich zu verspäten. Die Sonne brennt und im Auto ist heiß. Ein Hubkonzert wie von 1000 Trompeten. Ich will zu dir, nun steh ich hier so ein Scheiß. Ah, ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runde. Es kommen die Motoren, es dröhnt in meinen Ohren. Ich finde keinen Parkplatz, ich komm zu spät zu dir, mein Schatz. Du sitzt bei Kaffee und Kuchen und ich muss weiter suchen. An jeder Ecke stehen Politesse, lauern wie Panther zum Sprung bereit. Hier kannst dich parken, das kannst du vergessen. Haben alles im Griff, weit und breit. Ah, ich drehe schon seit Stunden, hier sind meine Runde. Es trommeln die Motoren, es dröhnt in meinen Ohren. Ich finde keinen Parkplatz, ich komm zu spät zu dir, mein Schatz. Du sitzt bei Kaffee und Kuchen und ich such hier rum. Auto fängt an zu kochen, Puls an zu pochen, werde langsam panisch, klitschnass geschwitzt. Es ist nicht zu fassen, solche Automassen haben die kein Zuhause. Ich will zu dir.
Und da das ist einfach menschlich und das lieben die Leute. Also da ist keine Showfigur, sondern das ist ein echter Mensch.
Es gab ja auch später einen Spott-Song, ich weiß gar nicht, von wem der ist, oder müssen wir mal nachgucken, der hieß Grönemeyer kann nicht tanzen.
Ja.
Und da hat er selbst gesagt, fände er eigentlich lustig, fände er eigentlich gut. Ja. Irgendwie wäre das doch gut, wenn
ja,
Leute mal ihn auch
kritisieren. Irgendeine Punkband war das, ja. Das war sehr gut.
Eigentlich ganz lustig.
Wie gesagt, ein rundherum gelungenes Album, also, und ein solcher Megaseller, einer, weiß nicht, wie viele Millionen das verkauft hat, jedenfalls hat er ja einige der meistverkauftesten Alben in Deutschland überhaupt produziert. Insofern, da ist er ganz, ganz weit vorne.
Gewesen, kommt das nächste Album raus. Sprünge, das ist dieses, ich habe sie auch in der Hand, das ist so pink mit einem tanzenden Männchen vorne drauf. Oder das springt, glaube ich, eher, als dass es tanzt.
Gummibärchen, die Panzer aus Marzipan. Kriege werden aufgegessen, einfacher Plan, kindlich genial.
Ja, da ist Kinder an die Macht drauf, das kennen viele. Und du hast schon vorhin erwähnt, Tanzen, das ist eine ganz schneidende Abrechnung mit sowas wie einem deutschen Geist quasi, der sich immer als Oberlehrer aufspielt überall. Ein zweiter Song ist sehr politisch und zwar Lächeln, der ist auf der zweiten Seite drauf. Der geht ganz klar an Helmut Kohl. Man muss ja auch sehen, ich weiß nicht, müsstest du mal sagen, hat man damals von Menschen, die, sagen wir mal, Popmusik machten, Liedermacher vielleicht sowieso, hat man von denen politische Statements erwartet? Hans-Rudolf Kunze konnte sowas, Udo konnte sowas.
Udo, ja. Also von den dreien konnte man das erwarten und das bekam man auch. Und das war auch gut so. Und das waren ja auch, sagen wir mal, Spokespersons.
Was soll's?
Also 86, da war ja dann auch schon das Wahnsinnsfestival gegen Atomkraft oder andere Aktivitäten. Da war Grönemeyer dabei. Er war immer von Anfang an auch politisch aktiv in allen möglichen, auch gegen rechts und gegen andere, gegen Armut in der Welt. Er hat ja 85 beim Live Aid Konzert die Band für Afrika initiiert und auch den Song geschrieben, der dann da aufgeführt wurde. Das ist ja alles sein Werk. Das war ja noch vor diesem Album Sprünge. Und insofern ist, glaube ich, auch das Album Sprünge von dieser ganzen Bewegung, die es international gab, also USA for Africa, Live Aid, diese Besorgnis, diese Empathie für Probleme in der Welt oder auch im eigenen Land, das aufzugreifen und in Songs zu verarbeiten, die ist da ganz stark gewachsen. Das merkt man eben auch an diesem Song. Auch Kinder an die Macht ist ja auch eigentlich ein politischer Song.
Gebt den Kindern das Kommando. Sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört.
Maß aller Dinge, ein Anti-Apartheid-Lied. Das ist also krass, es ist wirklich ganz stark.
Weiße Überheblichkeit, Maß aller Dinge. Weiße Überheblichkeit, jeder Mensch ist gleich.
Das war 86 und da war natürlich Apartheid angeprangert überall in der Welt, aber die großen Anti-Apartheid-Veranstaltungen, die kamen erst danach. Also insofern war er wirklich auch teilweise vor seiner Zeit.
Und dann gibt es immer wieder Songs dazwischen, die anrührend sind, weil die so schön sind, so schöne Bilder schaffen.
Ja.
Also Mehr geht leider nicht, zum Beispiel
wunderbar.
Eine großartige Liebesballade.
Die Welt sieht Pastell zu mir durchs Fenster.
Ich träume mir Löcher in den Kopf. Du hast mich total eingenommen, als jede Zelle besetzt, hast meinen Gipfel erklommen, mir gezeigt, wie man Berge versetzt. Liegt meine Seele in Falten, bügelst du sie auf. Du schlugst mir das Glück um die Ohren, hast mir den Atem geraubt, mich erhitzt, mich erfroren, immer an mich geglaubt. Weiß ich weder ein noch aus, weiß ich, du hiefst mich aus jedem Tief, auch aus dem tiefsten Tief heraus. Ist nicht nur, dass ich dich liebe, ist nicht nur, dass ich dich mag. Ich wüsste wirklich nicht, wo ich ohne dich bliebe, ohne dich.
Irgendwie passt das auch zusammen. Man könnte ja theoretisch denken, es passt nicht hintereinander weg, aber doch, so ist es nicht. Es passt, finde ich, oder?
Es ist wie Leben. Leben ist ja nicht nur eine Sache. Man liest ja nicht nur die Zeitung. Man macht ja auch andere Dinge. Und gerade eher, mehr geht leider nicht. Diese Liebesbeweise, die er da ausdrückt, also oft auch eben für seine Frau Anna damals, die er unglaublich geliebt haben muss, die nicht so einfach war. Die war jemand, der, das schreibt ja auch in diesem Song, Anna, in dem allerersten schon, schreibt er so Dinge wie, du bist dir sicher, du wirst nicht alt, gesingt er da. 1979, 1980 oder 81. Gesund zu leben lässt dich kalt, rauchst so viel, wie es eben geht. Und Anna Henkel ist später an Krebs verstorben. Oder ich hab dich viel lieber, als es klingen mag. Grad weil du so bist, lieb ich dich sehr. Ich weiß auch nicht, wie es mit dir ist. Es ist einfach unbeschreiblich. Ich brauch dich und so. Das sind so Dinge, die kann er aber auch schreiben. Und es klingt nicht kitschig. Und das ist ja der große Unterschied zu einer anderen Branche. Also das sind Sachen, die man auch von englischsprachigen Songs ja nimmt und genießt. Und hier bei ihm kann man das auch genauso genießen. Es klingt genauso ehrlich und echt. Und das ist seine große Qualität, Gefühle auszudrücken.
Ich finde, zu diesem Dreiklang in den 80er Jahren gehört dann noch das dritte Album, das ist Ö.
Ja.
Das auch sehr groß, also erfolgreich, erfolgreich, sagen wir jetzt die ganze Zeit, aber es ist in der Tat auch wahnsinnig erfolgreich. So ist es einfach mal. Da ist natürlich drauf, was soll das beispielsweise, was ja auch ein großer Single-Hit gewesen ist. Kommt dann schon 88 raus und das ist dieses grün-türkise Album,
genau.
Das halte ich hier auch in der Hand.
Aber da sind auch andere fantastische Songs drauf, zum Beispiel Halt mich, also eine schönere Liebesballade gibt es kaum.
Bin vor Freude außer mir, will langsam mit dir untergehen, kopflos, sorglos, schwerelos in dir verlieren. Deck mich zu mit Zärtlichkeiten, nimm mich im Sturm, die Nacht ist kurz, friedvoll, liebestoll, überwältigt von dir. Schön, dass es dich gibt.
Oder andere auf der anderen Abteilung, Komet oder Bist du taub. Das sind alles wunderschöne Songs. Und was man auch mal erwähnen sollte ist, alles von einer Mannschaft, von einer Gruppe von Musikern immer produziert. Er ist immer seiner Band sehr treu gewesen. Also die Band von Musikern, die ursprünglich auch teilweise Zankys Band waren.
Das war eine Zankys Band.
Ne? Ja, Armin Rühl am Schlagzeug, Norbert Hamm Bass. Und das sind Leute, die mit denen hat er immer produziert. Der Norbert Hamm hat dann auch stellenweise mitproduziert als Co-Produzent. Und mit dieser Gruppe von Leuten hatte er gearbeitet. Das brauchte er wohl anscheinend auch. Später sind da noch mehr Musiker, als er dann in England auch produziert hat, sind dann auch englische Musiker dazugekommen. Aber die Grundbasis waren immer seine Band. Und das findest du auch nicht oft. Das ist ganz, ganz selten.
Ich habe in einer, es gab so eine Filmbiografie über Herbert Grönemeyer, da hörte ich, ich weiß nicht, ob das bei diesem Album auch schon zugetroffen, ob das da schon zutraf oder ob du das überhaupt weißt, das weiß ich auch gar nicht, dass er erst die Musik schreibt und dann Fantasieworte ausdenkt, also Laute quasi dazu und dann passt ein Text dazu oder dann fällt ihm ein Text dazu ein. Eine recht ungewöhnliche Weise für jemand, der so starke Texte schreibt, finde ich.
Ja, das hat er erzählt. Auch kürzlich hat er das erst erzählt. Und ich glaube das nicht so richtig. Also ich glaube zwar, dass das heutzutage so ist, dass er sich ja Musik so schreibt, dann la 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 singt und so weiter und dann auch Worte sucht. Aber ganz viele Sachen der früheren Songs, da bin ich sicher, dass das vorher schon fertige Texte waren. Weil wie die auch passen, die sind ja Gedichte eigentlich, wenn man die liest. Insofern glaube ich, dass da schon die Texte auch fertig waren. Ich bin da nicht so sicher, ob man das verallgemeinern darf, ob das nun immer so ist. Seine Arbeitsweise ist aber heutzutage offensichtlich so, dass er, und so sind manche dieser neueren Texte sind auch so, dass man nicht weiß, was meint er jetzt? Assoziationen, Blitze, die auf einmal von links oder rechts kommen, wo du meinst, was meint er da?
Ja.
Und aber trotzdem ist es stimmig. Es kreiert eine Atmosphäre, die irgendwo ist, auch wenn man nicht genau weiß, was soll das bedeuten. Das kannst du bei ihm manchmal nicht sagen. Also wenn es nicht klare Äußerungen über Liebe oder über Trost und dann später, wir kommen da natürlich dazu, die vielen Lieder über Trauer, dann ist es in neuerer Zeit oft schwierig, wenn es um allgemeine philosophische Blitze geht, die in seinem Kopf auf einmal explodieren.
Ich habe nachgelesen, dass er quasi, das fand ich sehr lustig, der Song Was soll das? Viele haben das so gelesen, dass sie eben quasi auch, also bei sehr, sehr vielen persönlichen Songs irgendwie auch an Grönemeyer und seinem Privatleben irgendwie dranblieben. Bei den Liebesliedern ist das sicher so.
Ja.
Aber da ist es dann, was soll das? Na, da gibt es wohl Ehekrise im Hause Grönemeyer. Ach, und gesagt hat, Leute, nein. Ihr müsst aber ein bisschen schlauer sein als das. Es ist einfach ein Song und der passte schön Feierabend.
Ja,
so. Also das ist so, er lässt sich auch nicht so schnell einfangen in so eine Persönlichkeitsbetroffenheitsgeschichte. Das ist eben auch nicht der Fall.
Nee,
das
ist noch nicht alles. Nur Autobiografisch.
Eigentlich total klar. So, da müsste man doch relativ... Also bei einigen Sachen ist es ja logisch, bei Bochum oder so,
ja.
Aber bei anderen Songs ist das einfach logisch, dass das keine Rolle spielt.
Du bist voll, ich bin es auch. Und das den Kummer, tief unten in meinem Bauch. Ja, das gemein, nur die Nacht ist lieb. Schrei ich um ein ins andere Haus, gerade wie der letzte Dieb. Versuch schon lange, mir ihr Herz zu klauen.
Herbert Grönemeyer bleibt aber in der Tat in der Erfolgsspur, aber es kriegt dann irgendwie, also vielleicht siehst du das anders, aber für mein Gefühl kriegt dann, ich weiß nicht, eine Delle ist vielleicht zu viel gesagt, aber also Ö ist sehr, sehr erfolgreich, 1988, dann kommen zwei Alben Luxus und Chaos, 90 und 93, da sind auch eine Menge Songs drauf, die viele kennen, also Deine Liebe klebt zum Beispiel.
Ja,
oder
das ist ja ein gut schöner Song, ja.
Meine Marie, auf seine Tochter ist das, auf Luxus ist das drauf,
ja,
aber
richtig.
Irgendwann... Ich glaube, er zieht sich auch sehr aus der Öffentlichkeit zurück. Man kriegt irgendwann, irgendwie hat man das, also ich hatte das Gefühl, er verliert irgendwie den Kontakt zu den großen Themen, die er aber wirklich hatte bei Sprünge und auch bei Ö.
Gerade bei Luxus, natürlich kommt es in einer Zeit, am 17. September erschienen, 1990, da war die Öffnung der Mauer passiert und darüber machte er sich auch Gedanken in dem Song Hartgeld. Da ging es bei ihm um den Ausverkauf des Ostens. Er hatte so die Einstellung, ob das nun alles gut ist mit der Wiedervereinigung und so. Da war er sich nicht so sicher. Da war er eher zögerlich. Vielleicht war das auch eine Zeit, wo dann so viele andere Themen wichtiger waren. Gerade in den Jahren 89, 90. In der Tat finde ich das Luxus dann schon fängt, eines der schwächeren Alben, die nicht mehr ganz so überragend sind. Obwohl wieder, wie du sagtest, Deine Liebe klebt oder Marie, grandiose Songs, also fantastische Songs.
Ihr Gesicht kennt kein Geheimnis. Krause Nase, Ohren stehen auf Stumm. Blicke blind vor Vergnügen. Entwaffnend, turbulent in sich ruht. Unbeschwert, positiv. Golfstrom für gefrorene Seelen. Geballte Energie sprengt jedes Problem. Dreist mit der Welt im Gleichklang. Trübsinn, chancenlos. Unwiderstehlich, verwunschen. Übersprudelnder Sand, sanfter Trost. Du stahlblaues Licht, trockene Lust zum Leben. Himmlisches Geschick, kosmisches Sonnenphänomen. Du lässt Gefühle überlaufen, mit Geheimnis.
Auch sich in der Zeit mit was beschäftigt, was ich nie so richtig ganz verstanden, nie verstanden habe. Er hat seine Songs in Englisch aufgenommen nochmal, auch schon von der Platte davor. Und hat sie auch promotet, ist nach Amerika gefahren, nach England gefahren, hat Konzerte gegeben. In kleinem Rahmen, weil er hatte natürlich kein großes Publikum. In Kanada war er sogar in den Single-Charts mit einem Stück. Und anscheinend gab es da Radiosender, die Sachen gespielt haben. Und die konnte man ja hören. Die sind ja auch in Deutschland erschienen, die Platten. Und ich fand nun ganz ehrlich, dass das nun gar nicht zusammenpasste. Dass die Art, wie er sang und die englische Sprache auch nicht zusammenpassten. Ich bin da vielleicht ein bisschen zu penibel oder so, aber die Aussprache war nicht so. Da wurden Reime gequält auf englische Sprache, die einfach keine Reime sein konnten, weil in Englisch Distance einfach Distance ausgesprochen wird und nicht Distance. Und so, weißt du, das war alles nicht harmonisch und nicht logisch. Aber trotzdem hat er, glaube ich, sehr viel Energie und sehr viel Zeit auch aufgewendet für die Dinge. Hat von mehreren Platten englische Versionen gemacht und ist auf Tournee gegangen. Und der Erfolg, ja, es gab Beachtung, aber es war nun kein Massenerfolg. Ich glaube, er hatte so einen künstlerischen Ehrgeiz gehabt. Keinen kommerziellen Ehr. Ihm war klar, der wird nicht da die Stones überholen oder so. Aber ihm war einfach wichtig, auch da anerkannt zu werden. Aber ich weiß nicht, ob das so gelungen ist.
Ich glaube nicht, dass das, also das großen Erfolg hat es auf jeden Fall nicht. In der Tat war das etwas, was stattfand zu der Zeit. Das ist richtig. Er kriegte irgendwie einen anderen Dreh. Das ist schon so. Ich glaube auch, dass er zum Teil sich sehr zurückgezogen hat. Ich glaube, dass dann die beiden Kinder zur Welt gekommen
sind. Genau, die waren 87 und 89, wurden die geboren. Das ist sicherlich auch ein Grund, ja.
Ganz genau weiß ich es nicht, aber ich glaube, dass dann irgendwann auch die Arbeit zusammen einsetzte mit Anton Corbijn, der zum Teil Videos für ihn machte, Fotos von ihm machte, Videos drehte für ihn, der bekannte Fotograf und inzwischen ja auch Filmemacher, der ja so viel bekannte Coverfotos auch vor allem von U2 oder Nick Cave oder Brian Ferry und vielen, vielen anderen gemacht hat und eben auch sehr befreundet ist mit Herbert Grönemeyer. Später gibt es dann noch eine engere Zusammenarbeit. Das mag auch damit zusammenhängen, dass das eben noch ein anderer Look wurde dann womöglich, aber irgendwie hatte man das Gefühl von Distanz, aber auch so ein bisschen, dass ihm das Zwingende vielleicht fehlt, die Konzentration auf die Songs. Macht auch nichts, ist ja völlig wurscht, ist auch ein bisschen.
Es kann ja nur nicht jede Platte zu einem Weltereignis machen und oder einem Kulturereignis. Also er hat schon so viel geschaffen. Das gibt auch mal kleine Täler und kleine Höhen wieder. Aber das hat er ja gezeigt, wie grandios er sein kann. Und hat er es umso mehr auch bewiesen. Ne? Und das geht dann aber auch schon 93 weiter mit Chaos, so heißt das Album. dass da ist ein lustiger Song drauf, Die Härte. Und das ist ein Ska, das ist so ein schneller Reggae, so ein englisch, so ein britischer wie die Specials oder so. Großartige Nummer. Hat er damals schon in London gelebt? Noch nicht, glaube ich. Doch, er ist dann schon nach London gezogen mit seiner Familie. Da bin ich jetzt ein bisschen, will jetzt nicht die Jahreszahl genau sagen, wann er da hingezogen ist.
Nein, auf jeden Fall wollte er ja auch in Ruhe seine Familie, genau. Sagen wir mal, vor einer allzu großen und neugierigen Öffentlichkeit schützen. Das ist ja total nachvollziehbar und das macht natürlich aber auch eine andere Priorität womöglich. Aber die Songs, also ja, dass er nicht schreiben kann, das kann man, es gibt da auf dem Song auf Chaos ist Land unter oder Grönland zum Beispiel.
Was für ein Song, Land unter. Unglaublicher Song, wirklich.
Der Wind steht schief, die Luft aus Eis. Die Möwen kreischen stur. Elemente duellieren sich. Du hältst mich auf Kurs. Hab keine Angst vom Untergehen. Geschlägt ins Gesicht. Mich durch zum Horizont, denn dort treff ich dich. Geleite mich heim, raue Endlosigkeit, bist du lange fort. Mach die Feuer, damit ich dich finden kann. Steig zu mir. Übernimm die Wacht, bring mich durch.
Unglaublicher Song. Und Grönland ist auch ein wahnsinniger Song, der also wirklich solche Größe hat, also der Verunsicherung und Angst und Dinge ausdrückt, die man wirklich also sonst in der deutschen Popmusik eigentlich gar nicht so erlebt hat. Also solche Feinheiten hat man überhaupt nicht in Songs behandelt bekommen, wie die Suche nach Schutz, Entfremdung, die Suche nach Heimat.
Gib dir zu, dass ich dir gleich bin. Du steckst nicht in meiner Haut. Vorbehaltloser Jubel. In den Augen hat's geblitzt. Die Träume in der Sackgasse. Es hat alles nichts genützt. Die rosa Wolken sind verflogen, in den Köpfen kalte Wut, trübe Luft in den vier Händen.
Grönland ist also ein ewig langer Text, also der wirklich, wirklich Dylans Ausmaße hat. Also das ist wirklich ein fantastischer Text. Du hast mir meinen Becher zerschlagen, hast mir mein Gestern geraubt, gib mir ein Stück von deinem Morgen, gib mir wieder ein Zuhause. Also jemand, der wirklich hilflos ist, der entfremdet und heimatlos ist, sucht eine neue Basis, eine neue Sicherheit. Also das so auszudrücken, unglaublich, wirklich. War wirklich ganz, ganz groß und war eigentlich der Höhepunkt vom Album Chaos, fand ich damals.
Grönland ist später auch der Titel oder wird der Titel seiner eigenen, ja, seines eigenen Labels. Die Grönland, genau, Records gründet er ja dann und nimmt verschiedene ganz großartige Künstlerinnen und Künstler unter Vertrag.
Existiert immer noch und er ist immer noch, es ist immer noch sein Label, das geführt wird von Geschäftsführungen und mit René Renner hat er es zusammen gegründet. Und das ist Nils Frevert ist da drauf und andere wirklich ganz, ganz wunderbare Künstler. Also ein Heimathafen, auch der Amerikaner William Fitzsimmons, der sehr zarte, schöne Musik macht. Ein Heimathafen für anspruchsvolle Singer-Songwriter-Musik in Deutschland. Also deutsches Label, ganz, ganz toll, wirklich.
Mhm. Herbert Grönemeyer hat offenbar ja auch auf diesem Album 1993 es wieder geschafft, irgendwie so eine, na, Zeitgeist ist so abgegriffen, aber er kriegt ein Gefühl eingefangen zumindest, mhm, was nicht nur sein eigenes ist, sondern auch irgendwie eine Gesellschaftstemperatur ist. Das ist ganz erstaunlich, wie er das immer irgendwie schafft. Und deswegen, glaube ich, können viele Leute auch immer wieder bei ihm so andocken. Die fühlen sich irgendwie gemeint und beschrieben von ihm. Ganz erstaunlich finde ich, wie er das in verschiedenen Phasen immer wieder schaffen kann. Offenbar auch auf diesem Album. 1994 passierte noch etwas, und zwar, also ein Jahr danach, nachdem Chaos rauskommt, er wird der erste deutsche Künstler, der bei MTV ein Unplugged-Album aufnimmt.
Ja, das wird einem jetzt erst wieder klar, dass er wirklich der Erste war. Diese Idee sowieso, seine Songs Unplugged aufzunehmen, ist ja nicht ungewöhnlich. Das haben ja auch die Leute früher ohne das Label gemacht. Aber jetzt hatte er wirklich, es war also so ein Ritterschlag, dass also der amerikanische Musikfernsehsender nun also in seiner deutschen Abzweigung einen deutschen Künstler nahm und daraus ein wunderschönes Album machte, MTV Unplugged, ebenfalls sehr erfolgreich.
Ja, und damit, glaube ich, sollten wir, dann werden wir gleich ein bisschen Musik noch hören aus diesem Album, diese erste Folge zu Herbert Grönemeyer beschließen. Es folgt eine zweite Folge zu Herbert Grönemeyer. Es gibt ja noch mächtig viel zu erzählen. Ich will nur mal kurz anspielen. Natürlich kommt das Album danach noch, Bleibt alles anders und natürlich Mensch und diverse Sachen, die es noch zu erzählen gibt. Bis heute. Das neue Album ist ja gerade erst ein paar Tage alt, möchte ich sagen. Die zweite Folge folgt also noch, dann demnächst. Erstmal vielen Dank für heute und für diese Folge.
Peter. Bis bald.
Bis bald.
Träume verbare Münzen, schwelgen in Fantasie. Hab mich in dir gefangen, was nicht in mir geschieht. Wärm mich an deiner Stimme, leg mich zur Ruhe in deinen Augen. Nur ein bisschen, bis ich schlafen kann.
Was kann jede und jeder Einzelne eigentlich zum Klimaschutz beitragen? Immer mehr Apps versprechen, bei einem klimabewussten Leben zu helfen.
Dein CO2-Fußabdruck erscheint dir zu groß. Daran könnte es liegen. Guck ich doch mal da drauf.
Apps gegen den Klimawandel. Im NDR-Podcast Mission Klima haben wir uns angeschaut, was das wirklich bringt.
Also die App sagt, wasche Wäsche mit kaltem Wasser. Und 90% der Energie fallen weg.
Manche Apps wollen aber nicht nur motivieren, sondern auch der Kommunalpolitik helfen. Stadtradeln zum Beispiel. Radfahrer zeichnen dort ihre Strecken auf, melden Schäden und gefährliche Stellen und Kommunen wie Reppenstedt in Niedersachsen verbessern mit diesen Daten dann gezielt ihre Radwege.
Wir stehen jetzt auf einem Weg, der momentan Fuß- und Radweg ist. Gleichzeitig oder fahre ich hier eigentlich normalerweise auf der Straße? Oder wie beides?
Beides, ne?
Ja, aber auf der Straße fahren ist lebensgefährlich, genau, ist zu schmal, also dafür, wenn die Autos entgegenkommen. Also.
Mit Apps das Klima schützen? Die aktuelle Folge unseres Podcasts Mission Klima – Lösungen für die Krise. Jetzt in der ARD Audiothek.